Radio frei.
Ein neuer Montag beginnt. Wir schreiben Montag, den 13. November. Ihr hört unterdessen die nächsten zwei Stunden. Mein Name ist Reinhard und der Sender, der dazugehörige, heißt Radio frei, der freie Rundfunk Erfurt International. Viele Themen beschäftigen mich. Es geht nochmal darum, was vergangene Woche im Landtag alles debattiert wurde. Wir waren vor Ort und haben Stimmen und Gespräche eingefangen. Unter anderem ging es um eine eventuelle Erneuerung beim Thema BAföG. Zur Erinnerung, die Studierenden, die weniger Geld haben, bekommen ja finanzielle Unterstützung seit 1971. Aber um es vorwegzunehmen, der Antrag der Linken wurde abgelehnt. Ein Alternativantrag, der sehr unverbindlich geblieben ist, von der Landesregierung angenommen. Außerdem geht es um künstliche Intelligenz im Studium. Unsere Kollegin Caro aus dem Jugendforum studiert seit kurzem und sie hat sich mal mit der Frage beschäftigt und dazu eine kleine Kolumne verfasst. Thema Einsamkeit beschäftigt uns ja regelmäßig. Wir haben ja auch ein Magazin namens Generation Echo, unterdessen alt, was Ende November wieder läuft. Und morgen gibt es im Haus Dacheröden eine Veranstaltung zum Thema Einsamkeit. Auch das wird uns beschäftigen. Und natürlich gibt es wie gewohnt einen Espresso-Plausch gleich mit Sergei Lochthofen. Und da blicken wir nochmal auf die Ereignisse der vergangenen Woche zurück und blicken auch schon mal in die Woche hinein. Was wird uns eventuell diesmal alles beschäftigen? Das heißt also, jetzt erstmal entspannt zurücklehnen, den Tag genießen und wir beginnen mit einer ersten Musik. Run DMC, Walk This Way. Hallo?
Peace out.
This Way von Run DMC aus dem Jahr 1986. Zeit für einen Espresso-Plausch.
Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be.
Früher habe ich die Montage gar nicht gemocht, weil da musste ich in die Schule gehen und das war nicht so lustig. Aber jetzt mag ich sie mehr, denn ich kann mit Sergei Lochthofen reden und ich hoffe, dass Sergei Lochthofen mich jetzt verstehen kann. Ich sag erstmal Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, hallo, ich verstehe Sie ganz gut. Die Musik habe ich nur bruchweise verstanden, aber es muss ja nichts bedeuten für unser Gespräch. Ich hoffe, unsere Zuhörer können uns gut hören.
Die können Sie gut hören, weil ich kann Sie auch gut hören. Und ich frage mal ganz entspannt an, weil ich kenne ja Ihren Tagesablauf ein bisschen. Sie haben heute bestimmt schon die Krähen gefüttert. Die Frage ist aber, was Sie am Wochenende gemacht haben, ob Sie zum Beispiel auch einen Kürbis geschnitzt haben und Halloween gefeiert haben.
Naja, wenn ich jetzt in dem Alter wäre, dass ich Kinder hätte, hätte ich natürlich auch einen Kürbis geschnitzt. Aber meine Enkeltochter war da, da wurde natürlich ordentlich Halloween mit ihren Freunden gefeiert. Es gab eine Feuerschale und es gab natürlich auch gruselige Geräusche. Ich habe ihren ganzen Park beschallt damit. Also man macht das, nimmt das schon mit und wundert sich, wie das sozusagen wieder was Neues dazugekommen ist in den letzten Jahren.
Sie sind ja ein religiöser Mensch, russisch-orthodox, und ich kann mir vorstellen, das muss man ja immer den Jüngeren sagen, dass der Feiertag war.
Das ist ein bisschen übertrieben, sage ich mal. Zumindest bin ich getauft. Das ist schon mal ganz schön viel, ja.
Das ist ganz schön viel. Ich bin auch getauft, aber römisch-katholisch. Und ich wollte Sie eigentlich nur fragen, wie stehen Sie denn zu kirchlichen Feiertagen? Weil, das muss man ja sagen, viele jüngere Menschen denken vielleicht, der Feiertag am Freitag war wegen Halloween, der war aber wegen des Reformationstags. Also am 31. Oktober 1517 wurden von Martin Luther die berühmten 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen. Das sei hier nochmal erwähnt. Aber wie stehen Sie zu diesen kirchlichen Feiertagen? Wie wichtig ist Ihnen das heutzutage noch?
Naja, mich interessiert natürlich die Historie vor allem auch sehr stark vor diesem Hintergrund. Da geht schon los, der Streit, ob die Thesen tatsächlich mal so in dieser Form angeschlagen worden sind. Es ist wohl eher eine Legende, aber eine durchaus beeindruckende und die trägt ja auch ziemlich weit. Auf jeden Fall hat der Mann vieles bewirkt, was wir heute an modernem Leben hier in Deutschland haben oder in Europa. Insofern sagen wir hohe Anerkennung für ihn und ich finde auch, dass an diesem Tag, sagen wir, es ist nicht so ganz alltäglich, der Ablauf ist, finde ich erstmal richtig. Also bei uns wird hier im Haus eine feste Burg, ist unser Gott natürlich gespielt und Bach und alles, was dazugehört, damit man auch so in die richtige Stimmung kommt. Was mich aber nicht daran hindert zu akzeptieren, dass Kinder, junge Menschen manches an dem Tag auch anders finden und dass dieses Beschäftigen mit Gruseligem dann plötzlich dazugekommen ist. Es gibt ja Menschen, die sind ja richtig giftig, wenn es auf dieses Thema zu sprechen kommt, dass das so Kommerz sei und dass das reingedrückt ist aus Amerika. Und da gibt es ja schon ein bisschen Anti-Amerikanismus. Ah, da bin ich ganz entspannt. Ich finde es gut. Die Kinder freuen sich auf eine Art Fasching im Herbst schon mal. Die tolle Zeit geht ja erst los. Ich bin kein Fasching-Freund und Karnevalsfreund, aber ich gönne es jedem, der da Spaß haben kann.
Also es gibt auch gute Dinge aus Amerika, kann man so ein bisschen festhalten, dass ich gerade so ein bisschen Geschichte.
Aber feste, ich habe jetzt gerade ein Telefon in der Hand, also Smartphone, Rock'n'Roll und viele die Jeans, also können Sie endlos aufzählen. Nein, das ist ziemlich plump, was da so gemacht wird. Es gibt immer konservative Menschen, die finden Veränderungen nicht gut, die finden es nicht gut, wenn die Jugend feiert, wenn es so ausgelassen zugeht. Solange das alles zivilisiert bleibt und dabei niemand Schaden nimmt, ist das doch alles okay. Und dass die Kinderchen nochmal ein kleines, sozusagen, ja, gruseliges Ereignis dazu bekommen haben, das finde ich eigentlich durchaus lebenswert.
Ich habe Ihnen eben mit Spannung gelauscht, als Sie nochmal den Reformationstag erläutert haben, gesagt haben, ja, das gehört eben mit dazu, Legendenbildung, Geschichtsschreibung. Ich frage mich in dem Zusammenhang, wie später mal die Menschen zum Beispiel auf das Jahr 2025 blicken. Stichwort, jetzt steht wieder im Raum Atomwaffentests. Also Trump hat die auch schon angekündigt in Bezug auf, wenn China und Russland das heimlich macht, dann müssen wir darauf reagieren. Wird man vielleicht später mal sagen, damals begann ein neuer kalter Krieg? Das ist jetzt rein spekulativ die Frage, aber ich frage mich das immer. Wir können das ja gar nicht einschätzen, weil auch wir zwar ja immer nur auf Sicht fahren.
Naja, es wird keine Wiederholung geben, wie wir sie damals erlebt haben, noch in der DDR oder in der Sowjetunion und im Westen ja genauso. Also eine ideologisch aufgeladene Welt, in der zwei Lager gegenüberstehen. Hier geht es mehr, dass autoritäre Regime, die vollkommen sinnfrei sind. Das heißt also, daher spielt die Ideologie keine Rolle. Auch in China, das ist alles sozusagen nur Maske. Das heißt, es geht da um Macht und nicht um irgendeine kommunistisch-marxistische Idee oder irgendetwas. Das ist ja der schrecklichste Form des Kapitalismus, findet ja gerade in China statt. Das heißt, mit Marx hat das alles nichts zu tun. Insofern sage ich jetzt mal, es ist nicht die gleiche Situation, aber es ist in gleicher Weise, schlittert die Welt immer mehr in eine Situation, wo Gewalt, wo Kriege, wo der Anspruch, dem anderen seinen Willen aufzudrücken, wir sehen es ja in der Ukraine, wir sehen es aber auch seitens China gegenüber Taiwan oder jetzt das neue Säbelrasseln der Amerikaner in der Karibik gegenüber Venezuela, dass das plötzlich wieder zur Norm wird. Ich habe davor ja auch schon in unseren frühen Gesprächen, als es gerade mal losging, als Putin und Russland die Ukraine überfallen haben, diese ganzen Kriege erzeugen eine Atmosphäre, wo Krieg und Gewalt wieder auch viel denkbarer wird und dass auch andere auf diesen Geschmack kommen. Und das erleben wir gerade. Und genauso ist es bei den Atomwaffen. Ich vermute mal, die Reaktion von Trump war eine Reaktion auf Putin, der versucht hat, in der Öffentlichkeit wieder mit Atomwaffen Erpressung vorzunehmen, hat wieder neue Typen vorgeführt, eine neue Rakete, ein neues U-Boot und so weiter. Da berauscht man sich direkt, man zieht sofort auch Militäruniform an. Also das gefällt ihm, das ist ein Teil seiner Welt, diese Gewaltdemonstration. Und Donald Trump ist natürlich in seiner ganzen kindlichen Eitelkeit jemand, der unbedingt eins draufsetzen will. Inzwischen hat man ja ganz leise die Sache mit den Atomtests kassiert. Die werden heutzutage an Computern simuliert und nur Nordkorea findet, macht Tests. Die Chinesen machen keinen und die Russen nicht. Und die Amerikaner haben offensichtlich auch nicht vor, das zu machen. Donald Trump hat einfach keine Ahnung von diesen Dingen. Versteht sie auch gar nicht. Und das macht die Gefahr von dem Mann ja auch aus. Das heißt, wir schlittern auch unter Umständen aus reiner Dummheit dieses Mannes in eine neue Konfliktsituation, von der wir noch gar nicht wissen, dass sie auf uns lauert. Das heißt, er merkt ja, er ist von Putin mehrfach vorgeführt worden, dass der ihn hinhält, dass der sich sozusagen im Hintergrund die Hände reibt und ihn belächelt. Das ist natürlich für einen eitel Mann wie Donald Trump unerträglich. Er versucht jetzt dagegen zu halten. Nun ja, im Augenblick sehe ich nur, dass man in eine Situation schlittert, wo wieder die Hinterhöfe, also Russland beansprucht das ja auf Osteuropa bezogen und auf die Ukraine, vielleicht auch auf Teile Deutschlands. Ja, wir wissen ja, dass Putin in besonderer Weise Sachsen und Thüringen liebt. Vielleicht will er es ja wieder haben. Und Amerika genauso verfährt in Lateinamerika und die Chinesen genauso im pazifischen Raum. Das heißt also, dass sich die Großen arrangieren und sagen, jeder hält seinen Hinterhof rein und der Rest interessiert uns nicht.
Wir können ja mal umgedreht sagen, die Großen, also Russland, China, die USA, immerhin wird ja noch miteinander geredet. Sie haben eben gerade von der Kindlichkeit von Donald Trump gesprochen. Er trifft sich ja zum Beispiel mit dem chinesischen Präsidenten, mit Xi, also mit dem wichtigen Mann in China. Und das ist ja, könnte man ja auch so auslegen, erstmal kein schlechtes Zeichen. Vorher gab es da noch Zollkriege. Also das wird ja noch geredet. Das ist ja erstmal generell was Positives.
Finde ich vollkommen richtig, was Sie sagen. Ich bin da voll bei Ihnen. Gleichzeitig sehen wir natürlich nüchtern, was da wirklich passiert. Das heißt, die Chinesen, die eigentlich der aufstrebende Machtfaktor sind, die Amerikaner mehr im Niedergang. Wir haben das in der ersten Präsidentschaft von Donald Trump erlebt, dass der Niedergang beschleunigt worden ist. Das heißt, dass man gegenüber China sehr viel an Terrain verloren hat, nichts daraus gelernt hat. Die Zwischenzeit mit Biden ist ungenutzt geblieben und jetzt der Niedergang noch schneller forciert wird. Das ist die ganze Situation, das ganze Rumgemotze mit den Zöllen und mit den Drohungen gegen die Chinesen haben zu nichts geführt. Die Amerikaner nehmen alles zurück im Prinzip, ja, weil die Chinesen strategisch vorgehen. Sie haben eine fast 3000 Jahre alte Geschichte und sagen, wir kommen wieder, ob ihr wollt oder nicht, wir sind auf dem richtigen Weg und wir haben Zeit. Das heißt also, wir werden die Nummer eins sein, die Macht Nummer eins, weil wir einfach mit 1,4 Milliarden Einwohnern und unserem wirtschaftlichen Potenzial und die Industriebasis dieser Welt werden wir euch alle in die Knie zwingen, was ihr mit China im 18. und 19. Jahrhundert gemacht habt. Das heißt, die haben noch eine Rechnung offen mit uns allen. Und das betreiben die jetzt, ob Xi die Ruhe behält, weil 2000, 3000 Jahre, da lebt er halt nicht mehr. Ob er noch in seiner Lebzeit den Konflikt wagt, Taiwan anzugreifen, das ist nicht raus. Die Gelegenheit in letzter Zeit war gut. Ich meine, das ist sehr zynisch, was ich jetzt sage, aber das ist in China so überlegt worden. Die Russen lenken natürlich mit dem Ukrainerkrieg den Westen stark ab, binden seine Kräfte, dann wäre das natürlich. Aber China ist wirtschaftlich im Augenblick in keiner guten Verfassung. Das Wachstum stockt. Das führt dann unter Umständen wieder dazu, dass die Spannungen im Land wachsen, sodass die Chinesen schlau genug sind, sagen, wir haben Zeit und Donald Trump, du bist noch ein paar Jahre hier im Amt und dann bist du weg und dann kommt ein anderer. Vielleicht lässt sich das besser dann mit dem aushalten.
Du hast es gerade so gesagt, Sam, auch wenn jetzt die Wirtschaft da in China ein bisschen stockt, trotzdem, Sie haben gerade die Zahl genannt, 1,4 Milliarden Menschen leben dort, bei uns leben 82 Millionen Menschen in Deutschland. Da frage ich mich dann immer, wenn zum Beispiel jetzt, um das mal zu vergleichen, Friedrich Merz unterwegs ist, vergangene Woche in der Türkei, hat sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Erdogan getroffen. Da frage ich mich immer, was spielen wir da eigentlich für eine Wichtigkeit in diesem geostrategischen Spiel? Also Wichtigkeit, wenn es darum geht, es geht ja immer um die Interessen des Landes, dass es uns gut geht und so weiter, um das nochmal näher zu erläutern. Aber was spielen wir da überhaupt für eine Rolle?
Keine. Es gibt ja Menschen, die in Deutschland auf die Zerstörung dieses Landes aussehen, die sagen, wir müssen aus der EU austreten. Ich sage ja genau das Gegenteil. Wir müssen eigentlich zu einem Vereinigten Staaten von Europa kommen, das wirtschaftlich mit einer Stimme spricht, das auch militärisch sich verteidigen kann, selbstständig verteidigen kann. Erst dann werden wir wieder wahrgenommen. Einzeln die Länder, ob Deutschland, Frankreich, auch Großbritannien und alle, wie sie sind, spielen in diesem Kontext keine Rolle mehr. Wir sind zu klein. Das ist ja auch zum Beispiel ein Dilemma, was Wladimir Putin treibt. Mit 140 Millionen Einwohnern ist Russland zu klein, um in diesem Konzert zu spielen. Deswegen diese unwahrscheinliche Investition in die Rüstung. Mit Rüstung kann man das noch ein bisschen ausgleichen. Wirtschaftlich ist Russland ein Zwerg, ein unterentwickeltes Land im Prinzip, auch im Vergleich zu China. Und ist jetzt völlig von China abhängig. Das heißt, wir lernen eigentlich aus dieser ganzen Situation nicht genug. Es gibt natürlich auch gute Zeichen. Also ich muss sagen, dass in den Niederlanden pro-europäische Kräfte die Wahl gewonnen haben und ein für meine Verhältnisse sowieso ein sehr seltsam aussehender Mann, der bis jetzt die Politik dort vor sich hergetrieben hat, dass der einen Dämpfer bekommen hat. Das finde ich schon mal gut. Ich kann nur hoffen, dass die Deutschen irgendwann mal auch sagen, mein Gott, die Sache ist so brenzlig, wir sollten aufhören mit Experimenten. Wir sollten einfach jetzt mal alle gemeinsam an einem Strang ziehen und da würde ich sagen, wäre es gut, wenn dieses Signal aus Ostdeutschland käme. Insofern sage ich mal, wir haben Chancen. Erdogan, jetzt zu Ihrer Frage, ist eine zentrale Figur in diesen ganzen Konflikten dort und mischt natürlich mit. Selbst wenn Sie jetzt diese schrecklichen Bilder aus dem Sudan sehen, wo Menschen massakriert werden, Krankenhäuser überfallen werden und die Menschen umgebracht werden, wo Hunderttausende, Millionen Menschen auf der Flucht sind. Erdogan ist im Inneren natürlich nicht so erfolgreich, aber im Außenpolitik mischt er sehr mit, liefert Waffen dorthin, Ägypten liefert Waffen hin, Russen liefern Waffen hin. Das heißt, wir sehen, dass man an vielen Stellen auch die Türkei braucht, um zum Beispiel in Syrien, um zum Beispiel im Nahen Osten, um zum Beispiel in Palästina voranzukommen. Und insofern ist es wichtig, auch angesichts dessen, dass wir eine große türkische Population haben. Sie sind nach den Ostdeutschen die zweitgrößte Minderheit in Deutschland, dass man einfach das mit im Auge hat. Insofern ist er dahin gefahren. Er war gezwungen, das eine oder andere klare Wort zu sprechen, der Merz, weil der Erdogan zu dick aufgetragen hat. Aber im Großen und Ganzen ist die Türkei für uns wichtig. Sie ist eine Drehscheibe in dieser Region und die ist für uns entscheidend, allein schon, wenn es um die Migrationsfrage geht.
Also die Türkei hält den Schlüssel in der Hand. Ich fasse es nochmal ein bisschen zusammen. Sie sind deswegen stark, weil sie Waffenlieferant sind und weil sie eben auch geografisch eben an einer wichtigen Stelle liegen am Nadelöhr. Also um das nochmal zusammenzufassen, deswegen auch hier immer gut miteinander zu reden, dass der Bundeskanzler mal hinfliegt und zumindest erstmal die Hände schüttelt.
Vollkommen richtig, den Kontakt nicht abreißen lassen und nicht sozusagen eine Situation herbeiführen, wo der andere sich sozusagen aufbläst. Das schadet allen im Großen und Ganzen, führt zu Emotionen. Und wie gesagt, das können wir im Augenblick angesichts der Konflikte in dieser Welt nicht brauchen. Wir müssen ja auch davon ausgehen, dass wenn es irgendeine Art von Waffenstillstand in der Ukraine gibt und vielleicht sogar Friedensgespräche, so müssen wir davon ausgehen, dass Erdogan, der ja nicht nur zu uns gute Kontakte unterhält, sondern auch zu Putin, durchaus auch da eine wichtige Figur sein wird. Es ist ja nicht zufällig, dass die Delegationen aus der Ukraine und aus Russland sich immer wieder in Istanbul treffen. Das heißt also, da ist ein Ansatzpunkt, der für uns auch wichtig ist, auch zur Klärung von europäischen Fragen. Allein die Flüchtlingsfrage, die mit der Ukraine zusammenhängt, ist auch da zu verhandeln.
Wir kommen jetzt zu einem anderen Thema und da sind wir auch wieder dabei, wie so Themen gesetzt werden. Also wenn ich auf der anderen Seite stehen würde, also auf der Seite, die versucht, irgendwie mit einem Thema auf die Agenda zu kommen, dann würde ich immer erstmal eine Studie machen, einen Report. In dem Fall ist es der Ausbildungsreport von Verdi zur Pflege für das Jahr 2024. Der liegt nun vor seit ein paar Tagen und die Erkenntnis ist, 2/3 der Auszubildenden sind nicht zufrieden wegen Überlastung. Es wird zu viel verlangt, aber auch zu wenig Qualitäten der Ausbildung. Es gibt schlichtweg zu wenig Menschen, die sich um die zukünftigen Pfleger und Pflegerinnen kümmern. Jetzt können wir sagen, gut, das Thema haben wir jetzt gesetzt, ich bin ihm auf den Leim gegangen und wir zwei können es ja auch nur kommentieren. Ich habe nur beim Durchlesen gedacht, das Thema ist, Herr Lochthofen, das ist ja was jetzt nicht überrascht. Ne? Wir haben ja ein Problem in der Pflege und das sind ja keine neuen Erkenntnisse. Die Frage ist, wo der Hebel anzusetzen ist.
Ich glaube, Sie sind da kompetenter als ich auf diesem Gebiet. Also ich beobachte das natürlich über die vielen Jahre. Ich habe jetzt mit Interesse in einem privaten Gespräch gehört. Da berichtete jemand aus dem Kiffhäuserkreis, die Mutter, die glücklicherweise über 100 Jahre alt geworden ist, ist in einem Pflegeheim. Das ist in dem Alter nichts Ungewöhnliches. Sie war bis vor 100 Jahren, bis zu ihrem 100. noch selbstständig. Das kostet jetzt 5.000 Euro.
Die Preise werden immer größer für Pflegeplätze, auch in Heimen, das wird zunehmend ein Problem werden, ja?
Ja, ich sage ja, mir klappte die Unterkiefer runter, weil ich natürlich dran denke, wenn ich ins Land schaue, hier in Thüringen oder in anderen Regionen, wer hat dieses Geld? Selbst Leute, die sehr gut verdient haben, die auch gut vorgesorgt haben, selbst die haben nicht genug Geld. Natürlich spielt da die Pflegestufe noch eine Rolle. Aber insgesamt ist es ein wirklich schweres Thema für die Gesellschaft, das man im Auge haben muss. Ich glaube auch, wir kommen nicht drum herum, nicht nur aus Verteidigungsgründen ein verpflichtendes soziales oder Verteidigungsjahr einzuführen, so wie es die Grünen zum Beispiel vorschlagen, dass einfach auf diese Art und Weise alle jungen Leute einmal ein Jahr lang, wie das mal früher mit dem Zivildienst oder mit dem Wehrdienst war, einfach rangenommen werden und wie auf diese Art und Weise auch Menschen in Berufe bekommen, wo sie einfach mal reinschauen, ob sie sie später ergreifen, weiß ich nicht, aber zumindest Interesse dafür finden, vielleicht können sie das machen. Ich bin auch sicher, man sollte da den Militärberuf etwas finanziell besser ausstatten, weil in dieser angespannten internationalen Lage Soldat zu werden, ist schon sozusagen, da musst du schon überzeugt sein von den Dingen, also und da ist Geld auch ein gutes Argument. Aber insgesamt kommen wir nicht drum herum. Ich bin ja auch jemand, der sagt, meine Lieben, wir schauen uns an, die Demografie ist eindeutig, das ist wie der Klimawandel, nicht aufhaltbar im Augenblick. Das heißt, gerade in Ostdeutschland, wir sind eine überalterte Gesellschaft, Ohne Migranten kommen wir gar nicht aus. Ich bin jetzt mal zufällig in Bad Berger in der Klinik gewesen. Mhm. Ein Großteil der Pflegekräfte, die alle was damit zu tun haben, dass die Patienten halbwegs sich wohlfühlen können, sind aus allen Herrgottländern, die man sich so vorstellen kann. Das heißt, wenn man hier in Thüringen sagt, Ausländer raus, dann ist das das Ende unseres Gesundheits- und Sozials- und Pflegesystems. Und das in einer Gesellschaft, in der sie alle älter werden. Das heißt, die Leute denken nicht so weit, dass es sozusagen bis zur Nasenspitze reicht.
Also wir halten mal fest, das Thema Pflege, das ist immer so ein Spruch, wird uns weiter beschäftigen. Ja, ist schon klar, aber das ist nun mal so und zwar aus verschiedenen Perspektiven. Sie haben es schon gesagt, also ganz wichtig ist natürlich auch, dass es bezahlbar bleibt und das geht ja in eine Richtung, es wird immer teurer, haben Sie erwähnt, aber vor allen Dingen, dass auch genügend Leute nachkommen, entweder aus dem Ausland, aber natürlich auch junge Menschen, die jetzt auch schon länger hier leben und dafür muss eben der Pflegeausbildungsberuf attraktiver werden und so wie es jetzt gerade bringt oder klingt, nach dem Ausbildungsreport von Verdi ist das immer Moment jedenfalls nicht so. Das ist auch nicht die gute Nachricht, Herr Lochthofen, das können wir schon mal festhalten. Haben Sie am Ende jetzt dieses Espresso-Plauschs noch eine gute Nachricht für uns?
Naja, immer mal eine da. Wenn man hinschaut, findet man sie natürlich. Es gibt auch noch mehr, aber mir fiel letzte Woche eigentlich auf, es gab wieder mal eine schöne Umfrage. Das Allensbach-Institut hatte sich daran beteiligt, also insofern auch nicht ganz windig die ganze Gelegenheit, dass unter den glücklichsten Regionen Deutschlands Thüringen auf Platz 6 liegt, ja, weit weg von anderen in Ostdeutschland. Das hat mir erstmal Hoffnung gegeben, weil ich glaube, dieses ganze Narrativ, was im Augenblick in der politischen Landschaft läuft, also alles Mist, alles schlecht, es muss hier mal Diktatur rein oder was weiß ich, all das ist doch höchstwahrscheinlich nicht die Stimmungslage der Menschen und es würde mich sehr freuen, wenn wir was daraus politisch machen. Das heißt also, schauen wir nach vorn, wir müssen angesichts von einer schweren internationalen Lage, aber auch der Konflikte und Probleme, die wir im Land haben, nach vorne schauen und Optimismus haben. Sonst kriegen wir das gar nicht hin. Das hat schon der gute Luther, den wir ja seinen Reformationstag erst gefeiert haben, um einfach den Kreis zu schließen heute, so passend gesagt, aus einem verzagten Hintern fährt kein fröhlicher Furz. Das heißt also, wenn wir weiter so machen, zieht es uns noch weiter runter? Nein, ich glaube, es gibt auch gute Ansätze, auch bei uns. Interessant war natürlich in dieser Statistik, dass vor allem die Städte Erfurt unter den ostdeutschen Städten ganz weit vorn, früher auch schon besser gewesen, aber immerhin noch vorn, und dass die Städte, also Erfurt, Jena, Weimar, sozusagen die Stimmung heben, während auf dem flachen Land man sich den Luxus leistet, den Niedergang zu predigen.
Mir ist vor allen Dingen jetzt das Martin-Luther-Zitat in Erinnerung geblieben, aber auf jeden Fall blicken wir weiter optimistisch auch nach vorn. Und ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Woche. Sergei Lochthofen war das im Espresso-Plausch. Vielen Dank für das Gespräch.
Jawohl, ich freue mich auf die nächste Sendung. Tschüss.
Tschüss. Und wir machen weiter mit einer Band aus Leipzig, die sehr bald hier in Erfurt zu Gast sein wird. Hotel Rimini, allein unter Möbeln.
Und ich schau ratlos in das Gleisbett und ich glaub, der Plan auf meinem Reißbrett, der da heißt, dich zu vergessen und aus meinem Kopf zu löschen, läuft nicht rund. fatal. Ich putz verdutzt das Bad und entrümpel mein Regal. Allein unter Möbeln will der Mensch nicht sein. Ich möchte mich vermöbeln und ich mauere mich ein und ich schau ratlos in das Gleisbett und ich glaub, der Plan auf meinem Reißbrett, der da heißt, dich zu vergessen und aus meinem Kopf zu löschen, läuft nicht rund. Auch der Tag geht vorbei. Mit verbrannter Zunge schlürfe ich im Einheitsbrei. Allein unter Blinden will kein Einäugiger sein. Ich schließe meine Augen und verschwende meine Zeit. Und ich schau ratlos in das Gleisbett. Und ich glaub, der Plan auf meinem Reißbrett, der da heißt, dich zu vergessen und aus meinem Kopf zu löschen, läuft nicht. Und ich schau ratlos in das Gleisbett. Und ich glaub, der Plan auf meinem Reißbrett, der da heißt, dich zu vergessen und aus meinem Kopf zu löschen, läuft nicht.
Eine Band aus Leipzig, Hotel Rimini heißt sie, allein unter Möbeln war das. Und diese Band ist jetzt am Samstag zu Gast im Club Franz Mehlhose. Da könnt ihr sie live erleben, 19 Uhr ist Einlass, 20 Uhr geht's los. Und apropos Franz Mehlhose, ein sehr, sehr schöner Club in der Löberstraße. Gibt ja viele, Gott sei Dank, schöne Clubs in Erfurt. Und Philipp von der Mehlhose wird morgen zu Gast sein bei Kollegin Marie im Unterdessen ab um 9, also einschalten und dann wird es auch nochmal andere Veranstaltungshinweise geben und vielleicht auch einen kleinen Rückblick, wie die Mehlhose insgesamt so läuft. Inzwischen gibt es sie ja auch seit 15 Jahren. Wir machen weiter mit Musik ausgesucht, beziehungsweise ich habe es ausgesucht von den Kollegen und Kolleginnen der Muckefuck-Redaktion. Das ist eine Sendung, wo immer neue Musik vorgestellt wird und da spiele ich Disgusting Sisters.
Philip, sleepless clipping, phones vibrating, working hard, you're hardly working, staying late, Christmas jumpers, get that bonus, feel the pressure, dreamt of lunch since 10:30, my job is selling, what again?
Wanna feel like a flying?
My heart still beats is when the music pounds. Chewing my wet chin teeth, animalistic growl, howling at the laser beams.
Disgusting Sisters TGIF, der Hotshop Remix war das, ausgesucht von unserer Muckefuck-Redaktion. Und die nächste Sendung Muckefuck mit Lynn und Susan gibt es diesen Freitag um 21 Uhr. Die Band Depeche Mode ist irgendwie ein Phänomen. Seit 45 Jahren, seit 1980 gibt sie es und besonders in Deutschland haben sie eine große Fangemeinde und sie geben nicht nur regelmäßig Konzerte, sondern es gibt auch halbwegs regelmäßig Konzertfilme. Einer ist gerade vergangene Woche erschienen, hatte da zumindest in Erfurt seine große Premiere gehabt, Depeche Mode M. M kann für vieles stehen, unter anderem für Memento Mori, so heißt das jüngste Album, aber auch für Mexiko, denn es geht um 3 zusammengefasste Konzerte, die sie in Mexiko gegeben haben. Dazwischen geht es aber immer wieder um Mord, also Spanisch der Tod, also wieder ein weiteres M. Und dazu werden immer wieder Passagen eingelesen von mexikanischen Dichtern und es wird reflektiert. Ich fand den Film ehrlich gesagt nicht ganz so gelungen. Ich hätte mir einen reinen Konzertfilm gewünscht, ein bisschen mehr Making-of, was heißt es, eine Bühne aufzubauen und so. Aber das gibt es mitunter auch schon. Es gibt den sehr sehenswerten Konzertfilm 101, der bereits 1988 erschienen ist. Und der gibt da mehr Auskünfte drüber. Nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, und das war auch sehr, sehr angenehm, mit all den vielen Depeche Mode-Fans zusammen im Kino zu sitzen. Das schafft immer noch so ein Gemeinschaftsgefühl auch. Und ich habe dann auch mal ein paar Stimmen eingefangen, wie die Menschen diesen Film fanden. Und so viel kann ich sagen, es waren natürlich Depeche Mode-Fans, sie waren sehr wohlwollend. Und wir hören da mal rein. Zunächst erstmal einen ganz kleinen Ausschnitt. Da hören wir auch ein paar spanische Schnipsel aus dem Konzertfilm Depeche Mode M.
Ahora voy a rezar por el cadáver de una niña y tú vas a danzar al ritmo de mi llanto hasta que descubras que el dolor que cicatriza no radica en la oración, sino en el baile.
Hallo, Radio Frei. Ihr kommt gerade aus dem Depeche Mode-Film, ne? Also Sender aus Erfurt, Lokalradio. Ja. Ich wollte wissen, wie ist der Konzertfilm, wie war der für euch?
Mega geil. Mega geil. Also für richtige Mode-Fans echt geil. auch für andere sehenswert.
Heute waren ja viele ältere Fans. Also man merkt, die Band ist schon sehr, sehr lange unterwegs. Seit 1981 genau. Wie lange seid ihr schon dabei? Oder wie lange bist du schon dabei?
1984.
Weißt du noch, wie das war? Also was der erste Song war, der dir gefallen hat?
Check the Dizzies. Ist mein Lieblingslied.
Ich finde ihn toll. Also wie gesagt, wie aus einem Live-Konzert ist, meine Beine standen auch nicht still. Ich konnte mich gar nicht, habe mich nur nicht getraut aufzustehen.
Das habe ich eben auch gerade gefragt, weil eigentlich das Genre Konzertfilm, habe ich schon gesagt, ist ein bisschen seltsam, weil eigentlich schaut man im Sitzen Konzert zu, was man ja eigentlich im Stehen verfolgt und tanzen. Ne? Also wie ging es euch da?
Ja, also wie gesagt, es ist eigenartig. Gell? Also man sitzt da und sieht ein Konzert, wo man eigentlich wirklich tanzen möchte und mitmachen möchte. Gell? Und dann nur so zu sitzen ist ein bisschen...
Frag mal hier weiter, ja?
Ich habe innerlich getanzt. Ja. Ja, also es kam... auch vor allem Songs, die ich einfach total gern habe. Und von daher, ja, es war wirklich super. Ja. Und ich fand auch die ganzen Einspieler zwischendrin echt gut, wo es dann um den Tod ging und die mexikanische Kultur. Ne.
Was war denn euer persönlicher Depeche Mode-Einstieg, also jetzt in der Fangeschichte? Ne? Die Band gibt es ja seit 45 Jahren. Wann seid ihr auf Depeche Mode gestoßen? Wie war das?
Na, wo ich ganz jung war. Gell? Also bin groß geworden mit Depeche Mode im Prinzip. Gell? Damals zur Disco und hat sich wirklich bis jetzt gezogen. Und mein Sohn eben auch mit. Wir haben ihn nicht gebrieft, um Gottes Willen. Ja, wir haben ihn einfach Songs gespielt. Und du hast dann selber gesagt, möchtest Fan sein.
Aha. Ist das so?
Sozusagen, genau. Also mein Vater hatte damals im Wohnzimmer Playing the Angel gehört und ich fand da einen Song, John the Revelator, so cool, dass ich ihn gefragt habe, ob ich mir das Album mal ausleihen darf. Und dann habe ich angefangen, die Alben alle von vorne bis Ende durchzuhören.
Von all den Alben, was ist denn das beste Album?
Das ist... da gibt's ganz verschiedene Meinungen. Gell? Die meisten sagen ja Violator, aber... ich möchte mich da nicht festsetzen, weil ich finde da wirklich, ja, ich finde alles, ich bin durch und durch Depeche Mode-Fan und kann da jetzt nicht sagen, welches ganz, ganz toll ist. Und jedes hat sein Gutes oder nicht so Gutes, oder?
Ich sag Playing the Angel. Es sagt nicht jeder, aber ich find's klasse. Mein Lieblingssong ist The Pain That I'm Used To.
Wie ist der Film?
Ja, super, also... sehr zu empfehlen, war sehr cool zu sehen.
Hat er so ein bisschen versucht, Konzertfilm zu machen und aber das Thema Tod, Mexiko, so ein bisschen über Gedichte, über das Thema Tod einzufangen. Wie gelungen war das?
Also teilweise war es schon abstrakt, aber irgendwo passt es sehr gut rein, auch durch den Tod von Andrew Fletcher und so. Also es war eine coole Verbindung zu Mexiko.
Wie bist du zu Depeche Mode gekommen? Gab es da irgendeinen Grund, ein bestimmtes Album, einen bestimmten Song?
Meine Eltern, totale Depeche Mode-Fans. Und das Album Music for the Masses.
Vielen, vielen Dank. You're no one going nowhere. We're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly. We'll be dust again in the end. Are you forever looking back? The past between the cracks, inventing sense where none is at, throwing sparks into the black. Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. Complicated days, chaos, confusion and decay, black and white to endless gray, on the nights you laid away. As the makeup gets applied, seconds etching out the lines,
all this emptiness inside, nothing shiny or divine.
Viele ältere Menschen und vielleicht auch ein paar jüngere Menschen werden jetzt sehr glücklich gewesen sein beim Hören dieses Songs In The End von Depeche Mode. Der neueste Song, der herausgekommen ist, erst ein paar Tage alt, am Freitag erschienen, aus dem Konzertfilm Depeche Mode's M. Da geht es um 3 Konzerte, die sie in Mexiko gegeben haben während ihrer bislang letzten Tour zum Album Memento Mori. Der Film wurde vergangene Woche 2-mal auch in Erfurt gezeigt und wird sich auch demnächst wieder gezeigt werden in ausgesuchten Kinos. Also er läuft jetzt nicht einfach täglich. Also wer da interessiert ist, einfach mal schauen. In den größeren Städten läuft er sicherlich noch. Und apropos ausgehen und etwas unternehmen und ein Konzert erleben, das könnt ihr natürlich regelmäßig in Erfurt tun. Ich habe schon einen Tipp gegeben. Am Samstag spielt die Leipziger Band Hotel Rimini im Club Franz Mehlhose in der Löberstraße. Und ein paar Tage vorher, nämlich jetzt am Mittwoch, also übermorgen schon, spielt im Museumskeller Ben Poole. Das ist sein Soul- und Blues-Sänger aus Großbritannien. Und die, die ihn nicht kennen, da hören wir doch einfach mal rein, wie der so klingt. Ben Poole mit Dirty Laundry. Und dann reden wir über das Thema Einsamkeit. We'll be right back. Musik von Ben Poole, Dirty Laundry. Und das ist ein Blues-, Rock- und Soul-Musiker aus England. Und der tritt übermorgen abends, also am Mittwoch, live auf im Museumskeller am Juri Gagarin-Ring 140a. 20 Uhr geht es los. Und morgen Abend gibt es ebenfalls, finde ich, eine bemerkenswerte Veranstaltung, diesmal aber im Haus Dacherröden am Anger 37. Da geht es um das Thema Einsamkeit und die Fragestellung, ob das die neue Volkskrankheit ist. Und wir haben zunächst erstmal uns so ein bisschen umgehört unter den Erfurtern und Erfurterinnen oder unter Menschen, die hier durch Erfurt laufen, wie sie eigentlich mit dem Thema Einsamkeit umgehen. Und anschließend hören wir dann ein Gespräch mit Joanne Güttler, die mitverantwortlich ist für die Veranstaltung und gleichzeitig Geschäftsführerin vom Haus Dacherröden. Hier aber erstmal die Bemerkungen und Stimmen zum Thema Einsamkeit. Hier, Jungs, nicht zu schnell. Hier stellt sich niemand in den Weg. Hallo, Radio Frei. Und zwar geht es um Einsamkeit. Was Sie mit dem Thema Einsamkeit verbinden, ob das ein Thema ist aus Ihrem Umfeld in irgendeiner Form?
Das ist es tatsächlich. Ich kenne eine ältere Dame, zu der ich auch gleich hinfahre. Da ist vor Jahren der Mann gestorben und die ist ganz allein. Und das finde ich eigentlich furchtbar.
Die Einsamkeit ist aber, die Schwierigkeit ist ja oft kein Kraut gewachsen.
Ja, halt reden, gell? Ja, Sachen erzählen, die ich so erlebt habe. Fragen, was sie so erlebt hat, nach ihrem Garten fragen, ja, in Gespräche verwickeln sozusagen. Ja. Aber es ist immer schwierig, wenn es nicht die persönliche Bezug zu den Leuten ist, dann zu sagen, Mensch, willst du nicht mal irgendwo hingehen, wo du unter Gesellschaft bist, wo du Leute triffst, dich mit denen unterhalten kannst oder so. Das ist immer schwierig. Ja.
Wie schützen wir uns aus dieser Erfahrung vor Einsamkeit?
Also ich habe zum Beispiel meinen Kindern gesagt, wenn ich mal so weit bin, ihr könnt mich gerne in ein Heim tun. Ich möchte nicht alleine sein. Ich will das nicht. Ja, ich sehe das bei den alten Leuten. Ich finde das furchtbar. Die trauert ihrem Mann nach, keine Ahnung, 7 Jahren noch hinterher. Ich sage, ich will das nicht. Ich bin ein lebenslustiger, lebensfroher Mensch. Und irgendwann kommt bestimmt auch für mich die Zeit, wo ich selber nicht mehr so auf der Höhe bin. Ich möchte auf jeden Fall nicht allein in meinen 4 Wänden sein. Definitiv nicht.
Vielen, vielen Dank, Gaspar. Was verbinden Sie mit dem Thema Einsamkeit?
Dass ich einsam bin.
Und wie gehen Sie damit um?
Schlecht. Naja, meine Geschwister sind da und die Schwiegertochter ist da. Gell? Jetzt ist sie und der Junge und alles so. Es geht schon in Ordnung.
Was verbindet ihr mit dem Thema Einsamkeit? Ist das ein Thema? Was verbindet ihr damit?
Ich bin überfragt. Wird immer mehr, ne?
Also kennen Sie Leute aus dem Umfeld, die sich einsam fühlen, wo Sie sich manchmal kümmern müssen? Gibt es das schon?
Ja, gibt es. Da kümmern wir uns noch regelmäßig, dass die ein bisschen unter Leute kommen und dass wir sie mit einladen.
Okay, darf ich hier fragen, weil ich weiß nicht, ob es überhaupt schon Thema ist, das Thema Einsamkeit. Was verbindest du damit?
Na, wenn man halt alleine ist, also wenn man keinen Menschen hat, mit dem man reden kann.
Ich vermute mal, in deiner Lebenswelt ist es nicht direkt im Umfeld Thema, aber kennst du Leute, die einsam sind?
Naja, ich würde jetzt mal sagen, mein Opa, der hat ein Riesenhaus und seine Frau ist gestorben vor ein paar Jahren und wir besuchen den halt jeden Freitag.
Wir sind nicht einsam. Wir sind glücklich miteinander und haben auch viele Freunde, mit denen wir immer Kontakt haben. Also das trifft bei uns überhaupt nicht zu.
Dann frage ich trotzdem mal Ihren Mann, was Sie allgemein damit Einsamkeit verbinden, selbst wenn Sie sich kennen. Was glauben Sie, was Einsamkeit bedeutet?
Tja, dass man alleine ist, dass man keine Freunde hat, dass man nicht weiß, was man machen soll.
Es gibt doch trotzdem Angebote für ältere Menschen. Also die Gesellschaft bietet ja auch was an.
Ja, das stimmt schon, aber manche trauen sich auch nicht. Ne? Wenn dann jemand auf sie zukommen würde und sagen, hier, habt ihr nicht Lust, da findet jetzt irgendwas mal statt. Und dann ist das aber von sich selber, das liegt nicht in jedem so, dass der auf die Menschen dann zugeht oder irgendwo hingeht und sagt, kann ich hier mitmachen? Das ist nicht jedem so gelegen.
Ja, schön. Ich komme jetzt mal auf Sie zu. Sie sind ja, Solidarität macht stark hier entstand. Wir machen eine Umfrage zum Thema Einsamkeit. Was Sie mit Einsamkeit verbinden, frage ich Sie jetzt.